Für mich ist es jetzt auf der einen Seite eine Ehre, die Predigt hier zu haben, aber auf der anderen Seite auch eine besondere Verpflichtung, euch das zu bringen nach 40 Jahren, was ihr als gut empfindet, das weiß ich nicht, aber ich gebe mein Bestes an diesem Morgen und ich hoffe, dass ihr die Motivation, selbst wenn ihr an einem Wort nicht gefallen findet, aber den roten Faden findet, was mein Ziel ist dieser Predigt, um ein Segen zu haben für uns alle. Und zwar, was der Anlass war, dass ich zu diesem Thema gekommen bin, der Anbetung war, dass ich einige gläubige Leute kennengelernt habe, die es richtig aufregend, richtig meine, aber so ein Gesicht haben. Engstirnig, lassen sich nichts sagen, festgefahren, und sind voll überzeugt, sie werden im Himmel sein. Und du merkst, das Gebäude in dem Kopf ist schief und krumm. Es ist nur auf Wissen aufgebaut, was sie sich irgendwo vorstellen. Und du bist solchen Menschen eigentlich hilflos gegenübergestellt. Und mein Wunsch ist heute Morgen das Thema Anbetung. Und ich denke, das betrifft mich und das betrifft euch und uns alle. Und ich versuche, es ist ein ganz komplexes Thema, ich kann das lange nicht erschöpfen und es hört auch nicht auf mit dieser Predigt. Ihr werdet genügend Hausaufgaben von mir bekommen, euch mit dem Thema zu beschäftigen, weil das ist A und O ist, dass wir Gott wirklich dienen in dem Geist, in dieser Haltung, dass unser Wunsch, und ich denke, das ist unser aller Wunsch, dass wir einmal Gott in Ewigkeit loben und preisen dürfen. Und das Allerglaublichste ist an diesen Menschen, die so engstirnig sind, die haben Antworten, du haust dich gerade um. Die sind so perfekt, du kommst ihnen nicht bei. Und es geht fast dem lieben Gott genauso wie mir. Ich habe jetzt hier was mitgebracht für euch. Die meisten kennen das, was es ist. Und zwar leere Zigarettenschachteln, die ich gefunden habe. Auf dem einen steht, Rauchen verstopft ihre Arterien. Dann steht auf der anderen Seite, Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserzeugt sind. Rauchen ist tödlich. Und das Ähnliche steht hier auch drauf. Rauchen kann die Spermatozonen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein. Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Wir leben in einer Gesellschaft, es hört sich nicht gut an, was wir hier haben und lesen. Und trotzdem ignorieren wir das und rauchen weiter. Nicht jetzt ihr, die im Raum seid, sondern ich denke jetzt an die es tun. Und wir haben gelernt, dass wir die Wahrheit wissen und gehen sehr suffisant mit um. Und wir machen unseren Stiefel. Das heißt, ich behaupte jetzt mal was. Das kann gut sein oder kann schlecht sein, aber wir leben alle in unserer eigenen Welt. Jeder hat sich so ein Haus gebaut, wo in dem er seinen Glauben aufbaut und lebt. Und Fakt ist, ich habe einen Mann getroffen, vor kurzer Zeit bei uns im Park, da bin ich am Sabbatmorgen noch gelaufen. Und er ging mit seinem Hund spazieren und er sagte zu mir, ich wollte mit dem Hund Gassi gehen, aber ich habe den Eindruck, ich gehe mit ihm. Also der Hund sagte, wo es lang geht, nicht das Herrchen. Kann das sein, ich wollte Jesus folgen, aber dass Jesus mir folgen soll? Wem folge ich? Folgt Jesus mir? Soll er mir folgen oder folge ich ihm? Und wir haben gelernt, die Bibel in verschiedenen Schattierungen zu lesen. Das eine Mal ist das, was wir heute Morgen gelernt haben, den Paulus. Er hat das Wort Gottes gehabt und an das hat er sich gehalten und das war's. Aber dem nicht genug, die Menschen sind ja sehr einfallsreich und sehr wissensdurstig, dann gibt es die Variante, die sagen, die Bibel und die Tradition, ja, zum Beispiel die katholische Kirche. Dann haben wir die Bibel und die Erfahrung, das ist zum Beispiel die pfingstlerische Freikirche. Und dann haben wir die Bibel und die Wissenschaft, die historisch-kritische Methode. Das heißt, wir analysieren und überlegen, was stimmt an der Bibel, wie legen wir das aus und so weiter. Die Bibel sagt ganz klar aus sich selber heraus, dass wir nichts dazusetzen dürfen und auch nichts wegnehmen dürfen. Doch in der wissenschaftlichen Denkweise, und die wird sehr gefördert, ist dieses Denken, dass Gott einfach hier etwas sagt und es einfach umzusetzen, ist es zu primitiv und zu einfach. Und jetzt ist die große Frage, auf welcher Ebene bewege ich mich, um Gott kennenzulernen. Ich habe es noch gar nicht lange her, ein Mann, die haben sich damals, wo meine Kinder klein waren, sehr um unsere Kinder bemüht und gehütet. Und er hat in seiner Wohnung, hat er so an einem Tisch sein großes Bild aufgebaut von seiner Frau, die gestorben ist. Und er hat gesagt, ich habe an Sie eine Frage. Eines Tages kam zu der Türe meine Frau rein und hat mit mir gesprochen. Was meine ich da dazu? Ich habe ihm versucht, die biblische Haltung zu dieser Sache zu sagen, aber die Erfahrung, seine Frau gesehen zu haben, war so fest, dass ich nicht an ihn rangekommen bin. Und deshalb sind wir alle irgendwo, denke ich, bei dem einen oder anderen Punkt betroffen, dass wir zur Bibel ein Und setzen, ja, und ich meine oder ich denke. Aber mein Wunsch ist heute zu entdecken, was Gottes Wunsch für uns ist. Und ich möchte euch einen Gedanken mit euch teilen, und zwar der mir bis vor kurzem lange fremd war, und zwar das Buch Hohelied. Man hört nicht viel, man liest nicht viel. Wer ist es und was hat es mit dem Buch auf sich? Und ich habe ein Buch in die Hand bekommen von Spörtchen, das Hohelied der Liebe heißt es. Und er sagt, und das hat mir ein neuer Ansatz gegeben, mit dem Buch Hohelied mich auseinanderzusetzen. Er sagt, wir können das Buch Hohelied erst verstehen, wenn wir uns im Allerheiligsten bei Gott befinden. Allerheiligsten heißt umgesetzt, dass wir ganz nah bei Gott sind, dass wir ein reines Herz haben, dass wir ganz inniger Wunsch haben, ganz nah bei ihm zu sein. Und nur der, wo ein reines Herz hat, kann sich das überhaupt im Ansatz erlauben, Gott zu nähern. Und er sagt, die Braut ist die Gemeinde und Jesus ist der Geliebte. Und wenn wir jetzt mal das Hohelied unter diesem Aspekt lesen, dass die Braut die Gemeinde ist und dass Jesus der Geliebte ist, dann bekommen wir von unserer Gemeinde ein ganz neues Zusammenhang, eine Beziehung. Und ich habe auch in letzter Zeit mit lieben Leuten, mit sehr lieben Leuten, die enttäuscht wurden von der Gemeinde, immer wieder so gesagt bekommen, so ungefähr, ich liebe Gott und ich glaube an Gott, aber die Gemeinde, die ist mir so ein bisschen, was soll ich sagen, zu menschlich oder zu unverständlich. Und du kommst mit Engelszungen an diese Menschen nicht ran. Und ich bin jetzt 40 Jahre oder fast 40 Jahre von Lüneburg weg, ich habe sehr vieles erlebt, auch in der Gemeinde. Und ich bin so an die Wand gedrängt worden, dass entweder wäre ich nach Emmeding in die Klapsmühle gekommen oder ich hätte mich in meinem Denken verändert. Und Gott hat mir mein Denken verändert, und zwar in der Weise, dass zwischen Gott und mir kein Mensch Platz hat. Gott ist mein Heiland, Gott ist mein Erlöser, Gott ist mein himmlischer, mein irdischer Vater, er sorgt wunderbar für mich. Gott ist mein Hohepriester, er ist mein Fürsprecher. Und ich danke ihm, dass er mich nie vergessen hat in mein ganzes Leben. Ich habe sehr schöne Erfahrungen gemacht, gerade in letzter Zeit, wo jahrelange, wie sagt man, Distanzen in Beziehungen waren, die sich plötzlich aufgelöst haben. Und ich gar nichts dazu getan habe, ich habe nur einfach alles stehen lassen. Und ich möchte euch sagen, der Grundton der Anbetung, der Grundton des Hohenliedes, der Grundton zwischen uns und Gott ist einfach die Liebe Gottes. Punkt. Punkt. Und unter der Liebe Gottes verstehen wir nur die Bibel. Sonst verstehen wir sie nicht. Wie können wir jemanden lieben, der uns... Ich habe jahrelang meinen eigenen Bruder als größter Feind gehabt. Und mir haben Leute zugetragen, Esther, wenn nur ein Drittel stimmt, ist es schlimm genug, was du alles gemacht hast. Ich habe das einfach stehen gelassen. Ich habe einfach geliebt. Ich war willenlos. Mein Bruder ist behindert. Ich kenne ihn nur als behinderter Bruder. Und ich muss sagen, von heute auf morgen haben wir uns getroffen im Supermarkt. Er hat gewartet, bis ich fertig war. Und nach einer Viertelstunde Gespräch sage ich zu ihm, am liebsten würde ich dir jetzt einen Kuss geben. Und er hat sich das gefallen lassen. Und seither habe ich wie wenn nichts wäre. Und jetzt ist er so krank geworden, dass er ins Altersheim musste. Und er hätte seine Vorsorge, Vollmacht mit allen Konsequenzen wem gegeben. Mehr. Ich kann das gar nicht fassen. Und auch so eine andere Beziehung. Und ich möchte euch Mut machen, egal in welchen, jeder hat so seine Prüfungen, die Liebe Gottes im Herzen und die Liebe Gottes weiterzugeben, das ist unser Auftrag. Und wir leben in einer Welt, wo das Recht haben an oberster Priorität stellt, aber wo wir frisch verheiratet waren, haben wir durch den Bruder Bratz eine Predigt gehört, Liebhaben ist mehr wie Recht haben. Ich habe die Überschrift nie vergessen, weil sie wirklich ein großer Segen ist. Und wenn wir den Psalm 119 unter diesem Aspekt lesen, dann sehen wir, dass der David oder der Dichter des Psalmes, das ist wie ein roter Faden durch diesen ganz langen Psalm. Er liebt Gott von ganzem Herzen und sein Gesetz und seine Weisungen. Und er drückt sich aus in ganz, wie sagen wir, inniger Haltung Gott gegenüber, wie wunderbar ist. Und für ihn ist ein Vorrecht, Gott zu gehorchen. Warum? Er schreibt im Psalm 119, du machst mich, im Psalm 119, Vers 98 und 99, du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich bin gelehrter denn alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind meine Rede. Ich bin klüger denn die Alten, denn ich halte deine Gebote. Ich wehre meinen Fuß allen so weiter. Das heißt, am Beispiel von Daniel in der Löwengrube, Daniel gleich in Kapitel 1 mit der Prüfung des Essens, sind Paradebeispiele, wie Gott sich um die Menschen kümmert, die ein aufrichtiges Herz haben und ihm dienen wollen. Wir haben einen ganz bekannten Text in Johannes 4, 23 und 24. Der ist so, soll und auch und eines der Texte sein, die wir nicht vergessen sollten. Und vor allen Dingen muss man über diesen Text immer wieder meditieren, weil, oh, ich habe was mitgebracht für euch, Moment, zur Veranschaulichung. Wir lesen zuerst den Text. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und jetzt ist die Frage, was ist Geist und was ist Wahrheit? Beide sind göttliche Begriffe. Und ich möchte euch jetzt an einem Beispiel der Ernährung das übertragen, in der biblischen Denkweise. Hier haben wir eine Sonnenblume, die hat 27 verschiedenerlei Bestandteile. Ja? Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, alles und auch Wasser. Und hier haben wir Öl. Hier haben wir einfach Öl und es ist halt einfach nur Fett. Wenn man das jetzt überträgt auf den biblischen Text, dann haben wir, wenn wir den biblischen Begriff Geist nehmen, ein Produkt, was zu dem Geist der Glaube hat, zu dem Geist die Liebe hat, zu dem Geist die Hoffnung hat, die den Gehorsam hat und ganz viele, die Freude, den Frieden. Also das heißt, der Geist ist nicht ein Extrakt, sondern er steht in einem Zusammenhang mit vielen anderen Aspekten. Wenn wir aber den Geist des Menschen haben, da habe ich euch auch was mitgebracht, das gefiel mir so, hier die Überschrift, da ist ein Artikel drin, das ist unsere Gesellschaft heute. Ich und noch einmal ich und noch einmal ich. Ja? Egal was der Mensch macht, es ist zu seinem Vorteil und je mehr, desto besser. Aber die Denkweise Gottes ist anders. Sie ist immer zu unseren Gunsten und ist in Begleitung von für uns, dass er vergibt, dass er uns beschenkt, dass er uns Gnade gibt, dass er uns Erlösung gibt und so weiter. Und deshalb ist die Bibel nicht einfach zu lesen wie ein normales Buch, sondern sie ist zu lesen unter dem Geist Gottes. Und unter dem Geist Gottes ist Versöhnung. Und wir können Gott nicht verstehen, wenn wir nicht versöhnt sind. Und ich bin immer wieder mal sprachlos. Auch gerade vor 10 Tagen habe ich ein Gespräch gehabt, da ging es um Gemeindeangelegenheiten. Da habe ich gesagt, sag mal, wie viel Gift hast du da oben in dem Kopf? Du kannst ja gar nicht lieben, weil du so viel Groll in deinem Herzen hast. Mach das mal raus aus deinem Kopf. Wie willst du Gott von ganzem Herzen lieben? Und ich möchte jedem den Mut machen, wie als ich das kapiert habe, dann habe ich mir ein Buch angelegt und habe alles, was in meinem Herzen mich so, ich sage jetzt mal menschlich, rasend gemacht hat an Ungerechtigkeit. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich das in meinem Kopf habe. Und dann habe ich das rausgemacht und nach ein paar Jahren habe ich das wieder gelesen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe es verbrannt. Ich habe gesagt, das will ich nicht nochmal lesen. Das heißt, wenn Gott uns vergibt, dann hält er uns das nicht mehr vor, sondern dann hätte er es vergeben. Aber wenn wir diese Vergebung nicht weitergehen, dann kann der Geist Gottes, von dem hier die Rede ist, können wir nie verstehen, weil Gott Vergebung ist. Und Gott gibt alle Gaben, ob es der Glaube ist, ob es der Frieden ist, ob es die Liebe ist, die sind nicht für uns. Wir dürfen die schon haben, aber sie werden uns genommen, wenn wir sie nicht weitergeben. Und wir dürfen jeden Tag dürfen von der Güte Gottes leben, von der Bewahrung Gottes reden und von der Gnade Gottes reden, die uns immer wieder in vielen Dingen in unserem Alltag begegnen, wo wir sagen, ich habe wieder Gnade gehabt. Mich haben sie immer ausgelacht, wo ich ledig schon war, weil ich oft gesagt habe, ich habe Gnade gehabt. Und wo unsere Zwillinge auf die Welt gekommen sind, ein Jahr nach unserer Hochzeit, hat meine Cousine gesagt, jetzt glaube ich doch, dass Esther gnadet. Ja. Das Unglaubliche an der ganzen Sache ist die, dass die, die meinen, den Geist Gottes zu haben, die haben ihn gar nicht, aber sie meinen, sie hätten ihn. Und ich möchte euch jetzt an einen Artikel aufmerksam machen, der in dem August von Adventist heute im Inneteil steht. Und zwar heißt er Echt oder gefälscht. Dieser Bruder ist in der Generalkonferenz und ich habe ihn ganz kurz kennengelernt, wo die Generalkonferenz war. Und ich fand es ein bisschen witzig und da war ich ganz gespannt, was er zu schreiben hat. Er hat auch einen eigenartigen Namen, NG, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Und er spricht über die Verführung in der heutigen Zeit. Und wenn Satan es geschafft hat, einen Drittelteil der Engel zu verführen, dann ist ihm bestimmt, fällt ihm das noch viel leichter, uns zu verführen. Denn wir sind in die Sünde geboren und wir haben etwas an uns kleben, was uns schwach macht. Aber in Jesus haben wir den Sieg. Und wir haben genügend menschliche Beispiele in der Bibel, ob es die Eva ist oder der Adam war bei der Sünde. Kain war, die 10 Kundschafter war, die rote Kora war, Saul war, die 3 Freunde Hiobs, Pharisäer und Schriftgelehrten, der reiche Jüngling, die 5 törichten Jungfrauen, waren alles nach außen hin gläubige Leute. Sehr gläubig, ja. Aber die letzte Prüfung haben sie nicht bestanden. Die rote Kora war bis zum Schluss, Mose versuchte sie umzustimmen, versuchte auf sie einzureden, sie waren nicht zu gewinnen und es waren die Fürsten vom Volk, also die Hagia Sophia von den Predigern, sie waren nicht zu bewegen. Und jetzt frage ich euch, und die Frage stelle ich mich auch, wie kann ich erkennen, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Und dazu gibt es keinen besseren Text als in Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und was bedeutet das jetzt praktisch? Das eine ist das Wort, aber in die Praxis umzusetzen. Wenn wir auf diese Welt kommen, dann werden wir in dieser Welt einfach hineingestellt. Aber Wiedergeburt heißt, dass wir in eine neue Welt wollen. Das heißt, das alte Leben ist für mich so uninteressant geworden, so leer und nicht zufriedenstellend, dass ich entdeckt habe, und das ist die Größe der Bibel, dass die Bibel ist keine Worte, sondern die biblischen Worte sind lebendige Worte, und wenn wir sie einsetzen in unserem Alltag, dann dürfen wir Erfahrungen machen, dass es nur so rauscht im Blätterwald, weil wir nicht unsere Ehre suchen und unser Recht suchen, sondern wir suchen das Vertrauen, dass Gott uns jetzt in dieser Situation hilft. Das Leben in der neuen Welt ist mein innigster Wunsch und steht an oberster Stelle und Wille zu leben im Glauben. Der Mittelpunkt dieses Denkens ist das Kreuz auf Golgatha, was Jesus uns für ein Geschenk hinterlassen hat. Er war nicht ein Mensch, er war Gottes Sohn. Und er kam auf diese Welt, er hat kein Bett gehabt. Er kam, wurde in der Krippe geboren. Und wenn man sein Leben so ein bisschen zwischen den Zeilen liest in der Bibel, dann weiß man, dass er immer bespitzelt wurde. Und immer war irgendeiner da, der aufgepasst hat, ob das jetzt richtig war oder nicht. Und wir brauchen, um diese Botschaft am Kreuz, dieses Geschenk zu verstehen, brauchen wir Demut. Und Jesus sagt, nehmet euer Kreuz auf euch täglich. Das kann eine Frau sein, mit der wir verheiratet sind. Das kann ein Mann sein, mit dem wir verheiratet sind. Das können Kinder sein, das können Schwiegereltern sein, das können die eigenen Eltern sein, es können die Nachbarn sein. Irgendwo köchelt es immer. Ja? Und das anzunehmen und einfach das stehen zu lassen, obwohl man vielleicht ganz Böses unterstellt bekommt. Das Schwierige dabei ist bei dieser Wiedergeburt, dass es göttliche Begriffe sind. Wir sind gewöhnt, Zivilisationskost, also das, wenn man das jetzt vergleicht mit dieser Veranschaulichung, das Öl zu sehen und nicht das Ganze. Und deshalb brauchen wir, um die Wiedergeburt erleben zu können, brauchen wir nicht die Wissenschaft, die uns hilft, Glauben, was Glauben ist, zu verstehen, sondern wir brauchen eine ganz, ganz innige und eine ganz kindliche Beziehung zu unserem Heiland und dass wir auf der Basis der göttlichen Liebe den göttlichen Geist jeden Tag einladen und willkommen heißen und flehen, dass wir die göttliche Wahrheit verstehen und dass wir dadurch immer mehr Heiligkeit und Respekt vor Gott bekommen und dass es uns immer mehr so wird wie dem Dichter von Psalm 119, dass es unser innigster Wunsch ist, gehorsam zu sein, kein Verzicht, sondern ein Wunsch. Aber ohne Fleiß kein Preis. Es kann manchmal sehr, sehr hart sein, wo wir geprüft werden, demütig zu sein. Das heißt, dass wir 24 Stunden, 7 Tage Gott dienen, dass er der Mittelpunkt ist. Und von den 7 Tagen ist der Sabbat das größte Geschenk. Am Sabbat werden wir geheiligt, am Sabbat werden wir gesegnet und am Sabbat werden wir zur Ruhe kommen. Und um das beneidet uns die Welt. Denn wir wissen, dass viele Krankheiten dadurch entstehen, dass wir gestresst sind. Und viele Krankheiten verlieren ihre Priorität, wenn wir zur Ruhe kommen. Aber der Teufel schlägt, ich weiß nicht, wie es euch geht am Sabbat, aber manchmal wird man, ohne dass man will, wieder in geschäftliche oder in weltliche Gespräche verwickelt. Aber diesen, wie sagt man, dieses Feingefühl zu pflegen, dass man nicht pedantisch ist und trotzdem seine innige Beziehung zu Gott pflegt, das denke ich, das ist, müsste unser größter Wunsch sein. Leider ist die erste Priorität um uns herum Geld, Ansehen, Selbstgerechtigkeit, gesetzliches Denken, Heuchelei, so tun als ob, dieses große Ich, fromme Ich, also wir haben bei uns einen ganz frommer Bruder, ich habe mit solche Erlebnisse mit ihm gehabt, dass ich ihm den Namen gegeben habe, der fromme Egoist. Jetzt, er meint, ja, Stolz, Neid, Menschenverehrung. Und wenn wir uns mit Menschen beschäftigen, kriegen wir keinen Boden unter unsere Füße. Und deshalb ist für mich immer wichtiger geworden, das Wort Gottes, dass wir das, dass ich das wirklich, wie sagt man, für mich in Anspruch nehme. Zum Beispiel, dass mein Kind oder meine Kinder mich mal streng maßregeln wegen einer Sache, dass ich stille bin und das akzeptiere und ich bell und ich mich rechtfertige. Oder mein Mann, der kann mir manchmal auch ganz schön die Wahrheit sagen, dass ich das einfach, das war auch ein langer Weg, bis ich das geschafft habe, einfach stehen lassen. Esther, du verteidigst dich jetzt nicht. Und ihr glaubt es nicht, ich habe dann lernen dürfen, dadurch, dass ich das stehen lasse, dass ich einen großen Gott habe, der mich immer wieder rehabilitiert hat. Eines der schönsten Kapitel in der Bibel und auf diesem Weg ist der Hebräer 11, wie Menschen, die mitten im Leben standen, ihre Entscheidung getroffen haben, Gott treu zu sein. Und die haben oft große Opfer gebracht, aber der Glaube und die Nachfolge, Gott zu dienen, war ihnen so wertvoll, dass ihnen das andere kein Verlust war. Durch den Glauben an die göttliche Kraft, an die Weisheit, an die Liebe, Gehorsam im Glauben, dass er alles besser weiß. Das heißt, immer wenn wir die göttliche Denkweise übernehmen, dass wir nicht zurückschlagen, dass wir uns nicht rechtfertigen, dass wir einfach Dinge stehen lassen, dann werden wir auf die Höhe Gottes gestellt und wir lernen Gottes Güte kennen, dass wenn wir etwas stehen lassen, nicht kleiner werden und nicht, wie sagt man, ja, kleiner werden, sondern dass mit der Zeit wir einen immer stärkeren Glauben bekommen, der uns mutiger macht, noch größere Probleme, die auf uns zukommen, auch das stehen zu lassen. Gottes größter Wunsch ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ich nehme jetzt, habe das Beispiel rausgegriffen in 2. Mose 4, als Gott den Mose berufen hat und ihn gebeten hat, dass er das Volk Gottes aus Ägypten herausführen sollte. Und ihr wisst alle wahrscheinlich, wie er sich gewehrt hat mit Händen und Füßen, der Mose, und hat alle möglich auch wieder Ausreden gebracht. Ich kann nicht, ich habe eine schwere Zunge, und Gott hat ihm jedes Mal die Ausrede wieder, wie sagt man, vor Augen geführt, dass er ihm hilft und dass er ihm beisteht und er braucht keine Angst zu haben. Und dann sagt Gott in Vers 15, 2. Mose 4, ich will mit deinem und seinem Munde sein und lehren, was ihr tun sollt. Und diese Verheißung, die Gott bekommen hat, der Mose, die gilt auch uns. Wie viele in der Gemeinde machen nichts, weil sie Angst haben, sie könnten es nicht. Aber wenn ihr euch morgen oder heute noch entscheidet, Gott irgendein kleiner Dienst zu tun in der Gemeinde oder euer Nachbarn oder sonst was, dann werdet ihr erfahren, dass Gott euch Weisheit gibt, dass Gott euch Kraft gibt und dass ihr Gott kennenlernt, dass er euch ausrichtet. Und es gibt nichts Wesentlicheres und Besseres als die Gemeinschaft mit unserem großen Gott. Dieser Weg erfordert von uns, dass wir klare Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, arbeite ich in einem Beruf, in dem ich Gott verherrlichen kann? Heirate ich einen Partner, indem ich Gott diene und verherrliche. Dann, was der Lebensstil angeht, kann ich in meinen Gewohnheiten Gott dienen. Zum Beispiel, wo ich auch drüber gestolpert bin. Im Himmel herrscht Ordnung. Und die Engel Gottes haben die Anweisung, wenn wir in Unordnung leben, nicht zu verweilen, sondern zu gehen. Das hat mich motiviert, aber ich weiß nicht, das ist furchtbar. Ich habe Ordnung gemacht und kaum habe ich Ordnung gemacht, geht es wieder los. Also das ist ein Band ohne Ende. Dann ein ausgewogenes Leben zu führen. Mäßigkeit, das ist ein zivilisiertes Problem. Unsere Gesellschaft tut uns zum Konsum erziehen und durch wieder diese raffinierten Produkte, ob es jetzt Öl ist, Fett oder Weißmehl oder weißer Zucker, sie verführen alle, dass man mehr isst, wie man möchte. Und jeder von uns weiß, wenn die Waage höher geht, dass es gar keine Freude ist. Und ich kann euch versprechen, auf allen Bereichen, wenn wir das in uns aufnehmen, das zu uns nehmen, was Gott gibt, ob es jetzt die Kost ist oder das Wort Gottes ist oder was auch ist, immer, es wird immer uns zum Segen sein, wenn wir uns an die göttliche Kost in 1. Mose 1 halten, dann sind wir satt. Wir können 5 Stunden arbeiten, ohne Knurren durch den Morgen zu rauschen. Und das hilft auch, geduldig zu sein. Es hält, entspannter zu sein. Was mir auch ein großer, wertvoller Aspekt geworden ist, und das ist jetzt die obere Stufe einer Leiter, das ist das hohe priesterliche Gebet. Und zwar, ich nehme mal das Beispiel vom Hiob. Der Hiob war ja bekommen von Gottes Prädikat, dass er ein gläubiger Mann war, an dem kein Tadel war. Und dann kam ja dieses große Unglück über ihn, was Satan inszeniert hat. Und seine gläubigen Freunde haben ihm ganz schön zugesetzt. Ja. Und die Spitze war ja in Kapitel 32, dass die Freunde so entsetzt waren über den Hiob, dass sie geschwiegen haben, dass der Hiob sich anmaßt zu sagen, er wäre gläubig. Und dann kommt der Eloi. Und das war ein junger Mann, der ließ die Leviten, den 3 Freunden, warum sie schweigen und nicht den Hiob wieder in den Senkel stellen. Und dann habe ich aufgrund einer Sache, die ich erlebt habe in unserer Gemeinde, bin ich da dahinter gekommen. Der Eloi benutzt in diesem rechtlichen Kapitel in dem Kapitel 32 19 Mal das Wort Ich. Ja? Und das Wort Ich ist eigentlich von der Bibel her ein ganz gefährlicher Begriff. Ich kann Gott dienen, das ist richtig. Aber wenn ich mich verteidige, hätte ich eigentlich keine göttliche, Segen dabei, sondern Gott schafft uns Recht. Und was macht der Hiob? Der Hiob bekam den Auftrag, für seine Freunde zu beten und ein Opfer zu bringen, um die 3 Freunde zu versöhnen vor Gott. Und ich muss euch sagen, seitdem, dass ich das kapiert habe, wenn so harte, Stresssituationen im Alltag, wo sich mal was zusammenbraut, dann ist mein erster Schritt, dass ich bete für die andere Person, dass Gott ihr vergibt. Das hilft mir, kein Groll in mir zu erzeugen, denn wenn ich bitte, dass Gott der Person vergibt, dann kann ich auch nicht zurückstehen, muss ich auch vergeben. In dem Moment belaste ich nicht die Beziehung, sondern entspanne sie und kann trotz Unrechtes, was mir angetan wurde, kann ich trotzdem freundlich und großzügig sein. Und ich finde, das kriegt man mit dem weltlichen, wissenschaftlichen Denken nicht hin. Aber dieselbe Maßnahme hat der Mose gemacht. Und wenn Gott mal sagt, ich bringe das Volk Gottes um, dann hat Gott gesagt, er bringt das Volk um, dann sagt Mose, das kann ich doch nicht machen. Ich bringe lieber mich um. Ja? Er hat auch wieder diese hohepriesterliche Funktion übernommen, so wie sie Jesus auch für uns übernommen hat. Ich habe jetzt noch einige Gedanken, aber ich will euch nicht verärgern. Ich mache jetzt hier Schluss. Ihr habt das, den Ansatz verstanden, was Anbetung sein kann und sollte. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr an dem Thema bleibt, weil wir werden unsere Ewigkeit in der Anbetung verbringen. Und die Bewährung, dass wir in der Ewigkeit Könige und Priester sein können, ist unser Leben, dass wir Gott ein Zeugnis geben, ob wir ihn hier schon anbeten. Gottes Segen. Amen.